Ich schließe noch mal ganz locker an ein paar Hauptgedanken von heute Morgen, um dann das Stück für heute Nachmittag zu gewinnen. Ich habe heute Morgen was gesagt, dass das Evangelium mit einem Auftrag versehen ist. Das Evangelium muss in die Welt. Dafür wird Gott sorgen. Er hat auch dafür gesorgt. Auch in den vergangenen Jahren ist die Zahl der Christen in der Welt stetig gewachsen. Wir haben bei uns manchmal so ein Klagelied, so als wäre es eigentlich schon fast aus mit uns. Aber zur gleichen Zeit ist die Zahl der Christen weltweit weiter gewachsen. Und was sich manchmal in anderen Ländern abspielt an Zugewinn bei christlichen Gemeinden, da können wir echt nur träumen davon, aber auch sehr dankbar sein. Dass das Evangelium weitergeht, liegt daran, dass es Leute gibt, die diesen Auftrag angenommen haben und die Aufgabe dazu, nämlich das Evangelium so zu sagen, wie es die Menschen brauchen. Ich habe heute Morgen gefragt, ob wir schon eine Ahnung hätten, wie wir denn bei uns nochmal an den Nerv der Sache rühren. Und also, wenn das jetzt nicht gesetzlich verstanden wird, also ich bitte darum, dass es nicht gesetzlich verstanden wird, nur so diese leise Frage. Ich habe x-mal schon in meinem Leben gute Adressen von Ärzten weitergegeben. Wenn ich eine gute Erfahrung gemacht habe, ist es das Normale, die Erfahrung mit jemandem zu teilen, der diese Erfahrung auch nötig braucht. Und ich werde in der Regel bei der Weitergabe von Adressen verstanden. Nicht alle Leute gehen dann dahin, aber ich werde verstanden. Ich habe wohl irgendeine Art, Adressen weiterzugeben. Welches ist meine Art oder Ihre Art, das zu erreichen, von dem wir, das weiterzugeben, von dem wir sagen, es hat uns im Tiefsten erreicht. Das behaupten doch manche von uns. Wir sind erreicht von der Sache des Evangeliums unseres Herrn. Wir sind des höchsten Herrn Eigentum. Sagen doch viele von uns, oder? Was ist davon vermittelbar? Die Mühe der Kirche Jesu Christi immer wieder. Der Geist Gottes, der seine Kirche immer wieder hineinstößt in die Auseinandersetzung mit der Zeit. Der Geist Gottes, der auch will, dass wir das, was wir zu geben haben, auch rüberbringen. Er ist selber darum bemüht. Wenn wir ihn nicht als den Übersetzer noch einmal in besonderer Weise hätten, wäre es ganz schlecht. Wir haben zu lernen. Ich daran denke, was in der Kirchengeschichte manchmal gelernt wurde. Ich halte es für eine wunderbar befreiende Sache, dass ich schon bei Spurgeon gelesen habe, dass man möglichst während jeder Predigt einmal kräftig lachen sollte. Da sind die Schwestern und Brüder in meinem eigenen Umfeld schier wieder davon abgekommen. Da muss ich manchmal darauf Acht haben, dass mir nicht einer vom Glauben abfällt, wenn ich einen Witz erzähle. Dann gewinnen wir langsam wieder Boden an den Füßen. Es ist einfach schön zu lachen und damit auch einem Menschen vielleicht eine Hilfe zu machen. Die Ausgangsbasis für den Kolosserbrief. Übrigens die Ausgangsbasis für alle seine Briefe, die Briefe des Paulus, die Auseinandersetzung mit der Zeit. Paulus jetzt plötzlich vor eine neue Frage gestellt. Er saß gerade wieder mal im Gefängnis. Das waren so die besonderen Retreten und Rückzugszeiten, die Gott ihm verordnet hat. Immer wenn wieder was Wichtiges davor stand, dann ging der Paulus ein paar Tage hinter schwedische Gardinen. Und da kommt also nun Epaphras, sein Mitarbeiter, und sagt: Paulus, wir haben wieder ein Problem. Das Problem heißt, dass Jesus sich über Sünder erbarmt, das haben wir begriffen. Was ist aber mit den Themen, wo es noch nicht um Sünde geht? Gilt da auch, dass Jesus der Herr ist? Wie weit geht denn sein Herrschaftsbereich? Und wir vergessen auch nicht, um die 20 Familien der Christengemeinde in Kolosse herum lebten Hunderttausende von Menschen, die religiös vollkommen anders gestrickt waren als die Christen. Aber da waren ja nun auch Überzeugungen im Spiel. Und sie haben diese Überzeugungen geoutet. Und nun musste man sich damit auseinandersetzen. Und das ist doch noch nicht gesagt, wenn die Christen kommen, dann ist die Wahrheitsfrage entschieden. Das leuchtet ja heute auch niemand ein. Also, was sagst du, Paulus, nun zum neuen Problem? Wenn neue Stichworte kommen, ich sag mal Stichworte aus unserer Zeit, wenn sie uns kommen mit der Wissenschaft, Wie steht Christus eigentlich zur Wissenschaft? Oder wenn Sie uns kommen mit der Kunst, wie das denn eigentlich sei und warum bei einem durchschnittlichen Gläubigen evangelikaler Art das Kunstverständnis oft so wenig entwickelt sei. Wie das eigentlich kommt, ob das mit der Frömmigkeit zu tun hat. Oder wie ist es mit der Philosophie? Ist das was vom Teufel oder was? Oder wie ist es mit der Technik? Wie ist es mit dem Umweltschutz? Also ich kann mich noch erinnern. In den 60er Jahren, als die Grünen aufgekommen sind, da hat mein evangelikales Umfeld gesagt, das sei alles kalter Kaffee mit dem Baumsterben. Dabei hingen da im Südschwarzwald am Belchen und so die Bäume schon ganz traurig in den Rudern. Aber wir haben immer noch gesagt, das ist alles nur Propaganda. Das ist von unten, das ist antichristlich oder irgend sowas. Wie ist es mit der Technik, mit dem römischen Heer? Was bedeutet Christus dort, wo nichts zu vergeben ist? Und diese Fragen sind nicht sehr veraltet. Es könnte sein, dass Menschen Jesus brauchen, um von ihrem schlechten Gewissen loszukommen. Das ist nichts Schlechtes an sich. Und es ist ja auch dem Evangelium gemäß. Aber kann es denn sein, dass das übrige Leben ansonsten aus dem Einflussbereich Jesu herausfällt, wenn mal nicht Sünde im Spiel ist? Man kann manches erkennen auch an der Frage, was bedeutet dir eigentlich Jesus Christus in deinem Leben? Die durchschnittliche Antwort wird sein, dass er mir meine Sünden vergibt. Und das ist auch tatsächlich etwas Vorrangiges. Nur fragt man dann noch nach, und sonst? Sonst noch irgendwas? Dann wird es manchmal schon ein bisschen dünner. Wie groß ist der Einflussbereich Jesu? Also man muss das Problem verstehen. Da muss die junge Christenheit, die sich ja zum ersten Mal mit dem Evangelium befasste damals, die hatten ja noch keine Schriften hier von der La Höhe. Ich habe noch nie eine Kassette gehört von Manfred Messinger oder von Andreas Schäfer oder irgendwem. Die hatten keine Schriften von Luther oder von Thielicke oder von Karl Barth oder so. Die waren noch ganz am Anfang und mussten bei allem stets erstmal fragen, wie gehört das denn jetzt zusammen? Christus und die Themen. Die römische Wehrmacht etwa. Ist das jetzt etwas Antichristliches? Darf man da nicht hin? Oder wie ist das mit dem Kosmos? Oder wie ist das mit der Erotik im Leben? Was hat Christus eigentlich mit der Erotik zu tun? Nichts womöglich? Oder wie ist das mit den leitenden Personen in Politik und Gesellschaft? Sind die stark aus eigener Kraft? Oder hat das mit dem Christus irgendwas zu tun? Oder was hat unser Geld, nehmen wir ein Beispiel, das uns allen sehr nahe liegt, was hat unser Geld eigentlich mit Jesus zu tun? So ähnlich die Fragen des Epaphras. Sind das jetzt alles zwei verschiedene Dinge? Gott ist ganz oben im Himmel und wir stolpern auf der Bühne der Welt hin und her. Und nur wenn Sünde passiert, dann kommen die beiden plötzlich irgendwie zusammen und Gott versucht, dass Sünde von der Bühne der Welt wieder verschwindet. Ist es so? Und da setzt sich Paulus hin und schreibt, ich zitiere 1,29, dafür mühe ich mich ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirksam ist. Und dann fährt er fort, ich lasse euch aber wissen, was für einen Kampf ich um euch habe. Das heißt, was für einen Kampf ich zu kämpfen habe, damit sich jetzt bei euch eine Erkenntnis durchsetzt. Es geht jetzt um eine Erkenntnis. Die Frage, was hat Jesus mit der Welt zu tun? Und kriegt man nämlich auf diese Frage, was Jesus mit der Welt zu tun hat, keine Antwort? Also trennt man das? Sagt man also, das wollen wir mal hübsch auseinanderhalten. Jesus hat mit dem Himmel zu tun und was von dort zu sagen ist. Und wir haben dummerweise mit der Welt zu tun. Versucht man das zu trennen, dann kriegt man den sogenannten Dualismus. Dualismus heißt, Gott ist auf der einen Seite und die Welt ist auf der anderen Seite. Und da ich als Christ auf die Seite Gottes gehöre, bin ich, ob ich will oder nicht, auf jeden Fall mal im Gegensatz zur Welt. Also mindestens im Gegenüber zur Welt. Es ist der große Friso Melzer gewesen, der Doktortitel gesammelt hat wie die Bauern im Herbst die Äpfel. Er war lange Zeit auch Indienmissionar und er hat gesagt, mit diesem Problem sei der Pietismus zum Beispiel seit jeher behaftet gewesen. Der Pietismus habe seinen Jesus immer nur zur Vergebung der Sünde gebraucht. Und danach war wieder Schluss. Und ich behaupte, es gibt bei vielen frommen Menschen, und ich will mich da nicht ausschließen, obwohl ich dagegen ankämpfe, es gibt aus lauter vermeintlicher Gottesliebe auch eine Weltverachtung, eine gewisse Art der Weltverachtung, und wenn einer das über längere Zeit lebt, dann rächt sich das bitter. Das rächt sich manchmal bis hinein in die persönliche Gesundheit eines Menschen. Es gibt aus lauter vermeintlicher Gottesliebe, aus lauter gewollter Steigerung des persönlichen geistlichen Lebens eine Weltflucht, wo man nur sagen kann, das rächt sich noch. Denn diese Welt ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Und die Dinge dieser Welt gehören zu unserer leiblichen und sonstigen Wirklichkeit. Und wenn einer zum Beispiel seinen Leib nicht respektiert, auch als Christ, dann wird er krank. Und wenn einer seinen Leib aus diesen Gründen krank macht, dann tut er auch weder sich noch Gott einen persönlichen Gefallen. Somit hat das Ganze eine religiöse Pointe. Paulus antwortet auf diese Frage, was hat Christus mit der Welt zu tun? Kolosser 1, Vers 11. Wir beten für euch, dass ihr wachset in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Ich sage das jetzt auf Deutsch, in meiner Sprache. Das ist also ganz wichtig, sagt Paulus, dass man die Dinge und damit auch die Dinge dieser Welt von Gott her erkennt. Nun hoffe ich, dass ich niemanden von euch zu nahe trete, von Ihnen zu nahe trete, pardon. Es gibt einen Glauben, der ist kindlich und einfach und schön. Und das ist recht so. Der Glaube soll durchaus so sein. Kindlich und einfach und schön. Wie Kinder fromm und fröhlich sein. Das ist durchaus etwas Erstrebenswertes. Wenn ein Mensch sagen darf, Herr Jesus, ich glaube dir, dass du mich lieb hast, dann ist das einfach und schön und auch einfach ganz schön. Und wenn ich in der Sterbestunde, in meiner kommenden Sterbestunde diesen Satz zustande bringe, dann ist er überhaupt nicht zu überbieten. Größeres kann es gar nicht geben. Herr Jesus, mach mich klein oder so ähnlich, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das hat man früher gebetet. Und das ist nicht dumm. Dieser Glaube an Jesus Christus ist aber nicht nur einfach und schön. Er ist, ich sage es mit einem anderen Bild, er ist auch zu vergleichen mit einem Tor, das ich durchschreite. Wenn ich zum Glauben komme, gehe ich über eine Schwelle, gehe durch ein Tor und dahinter ist aber nicht eine Wand. Und dann war die Schwelle jetzt das Eigentliche, sondern dahinter öffnet sich etwas Großes. Dahinter öffnet sich ein Land weiter Erkenntnis. Nur man muss durch dieses Tor hindurch. Und wer sich in Glaubensdingen um dieses Tor herumdrückt, wer meint, zur Erkenntnis zu kommen an dieser Tür vorbei etwa, der wird sich wundern, wo er landet. Die Erkenntnis Gottes geht durch diese Einfalt des Glaubens. Dem christlichen Glauben eröffnet sich aber anschließend eine Weite der Erkenntnis. Davon hat Paulus wenigstens gemeint. Darum sagt er, dass ihr wachset in der Erkenntnis. Und nun kommt die Gefahr. Es gibt unter den glaubenden Menschen, die sind so einfach und schlicht geblieben, dass sie nach der Schwelle den nächsten Schritt oder die nächsten Schritte einfach nicht gerne mitgehen wollen. Es gibt Menschen, die wagen die Nachfolge an diesem Punkt nicht gerne. Die Welt erfassen mit dem Blick des Glaubens, das geht ihnen ein bisschen zu weit. Die Welt ist ihnen zu groß. Sie sind ja froh, dass sie mal ein kleines, nämlich den kleinen Glauben haben und fassen können. Und dann sagen sie, die Hauptsache ist, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Und da haben sie recht. Das ist tatsächlich die Hauptsache. Aber der Glaube ist eben nicht nur ein Standpunkt, sondern eine Beziehung. Und darum hat Jesus auch nicht nur aufgerufen, zu bestimmten Fragen der Welt eine bestimmte Stellung einzunehmen, sondern er hat gesagt, komm und folge mir nach. Und dann war noch gar nicht abzusehen, wie dieser Weg ist. Und die einzige Konstante auf dem Weg ist, dass er vor ihnen hergeht. Und dann ist er mit den Jüngern durch eine Welt gegangen, die sie sich nicht ausgemalt haben. Dass ihr wachset in der Erkenntnis, das heißt, dass ihr zum Beispiel wisst, an welchen ihr überhaupt glaubt. Vor einiger Zeit sagt ein Mann zu einem Kollegen von mir, Herr Pastor, das ist doch eigentlich egal, ob man den Gott nun den Mohammed nennt, oder wie der heißt, oder den Jahwe, oder wie die Christen, ihren Gott, den Vater, ist doch egal. Hauptsache, die Leute glauben an Gott. Das ist eine Aussage, die werden wir noch reichlich hören in den nächsten Jahren. Es läuft ja alles darauf hin. Nimm den Dingen die Spitze, sortiere die aus, die hier so die Absolutheitsansprüche machen, und wir kommen mit einem Weltethos womöglich ganz gut auf die Reihe bei der Friedenssuche. Aber mein Kollege war nicht von dieser Art. Er hat dann nur gesagt, lieber Mann, nehmen Sie mir es nicht übel, aber so wie Sie reden, kann ja nur einer reden, der echt keine Ahnung hat. Das ist doch ein abgrundtiefer Unterschied zwischen Allah und dem Vater Jesu Christi. Und auch wenn die Christen das Bild dieses Vaters verhunzt haben und in seinem Namen Dinge getrieben haben, dass man den Vater dahinter wirklich nicht wiedererkennt. Aber von der Sache her ist da trotzdem noch ein Riesenunterschied. Das ist doch nicht dasselbe, an wen ich da glaube. Uns trennen Welten von den Moslems. Wir sind sicher auch mit dem Judentum auf eine tiefe Weise verbunden und wir werden mit Israel immer eine große Geschichte haben. Aber Israel meint doch etwas anderes. Oder meint Israel wirklich den Sohn des Vaters, geboren in Nazareth? Warum haben wir dann das Theater gehabt in den letzten Jahren? Ob man Judenmissionen betreiben soll oder darf, oder ich sage jetzt das mit Judenmissionen, ja, ist ein nicht so ganz freundliches Wort. Will der christliche Glaube wirklich nur das, was das Judentum will? Mein Kollege hat dann gesagt, an dieser Stelle hätte der Mann dann eine gewisse Größe gehabt und hat gesagt, naja, also ich will Ihnen gerne sagen, davon weiß ich nichts. Das war dann in dieser Diskussion wenigstens einmal ein gutes Wort. Paulus aber will, wachset in der Erkenntnis. Dass ihr wisst, um welchen Gott es sich da handelt, dass ihr gestärkt werdet, sagt er. Stark machen, stark gemacht werden, innerlich gekräftigt werden und sich nicht hin und her schaukeln lassen. Darum geht's. Dass ihr nicht von allerlei seltsamen Schwärmern aufs Glatteis geführt werdet, dass ihr wisst, wovon ihr redet. Wieder mit dem Wort vom Anfang, dass ihr in euren Glaubensdingen kompetent seid. Darum geht's. Ich will nur noch mal unterstreichen, was manchmal in unseren Kreisen einfach verniedlicht wird in diesen Jahren. Ich weiß auch nicht, vielleicht weil es Mühe kostet oder weil man Angst hat vor der Auseinandersetzung. Ich glaube, dass der christliche Glaube echt Auskunft geben muss. Ich denke mir, dass die Zeiten echt zu Ende gehen, wo es auch christliche Veranstaltungen geben kann, bei denen Nichtchristen dabei sind, und dann bleibt der da vorne redet, stets ungestört und sagt seine Sache. Es hat bereits angefangen vor ein paar Jahren, dass christliche Veranstaltungen auch unterbrochen werden von Zuhörern. Wir wollen ja, dass auch diejenigen da sind, die noch nicht zu Christus gehören. Und dass christliche Veranstaltungen mit Handzeichen unterbrochen werden. Oder dass jemand sagt, Moment mal, können Sie mir noch mal erklären, was Sie da gerade gesagt haben? Und das darf dann nicht die Majestätsbeleidigung sein für den zuständigen Referenten. Wir müssen in einer Welt, die Auskunft gibt über ihre Dinge, auch sagen können, was unser Ding ist. Was ich für wahr halte und warum. Und warum ich auf diese Art, wie ich es tue, mein Leben gestalte. Und warum ich mich anders verhalte in anderen Fragen. Und dann spricht Paulus vom Vater, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis, 12,13. Da spricht Paulus vom Christsein. Christsein, sagt er, das heißt, dass man von der Macht der Finsternis herausgerissen ist. Da muss man wieder fragen, wie sage ich das denn heute jemand? Und dass man in der Helligkeit der Liebe Jesu lebt. Und wenn das dann jemand versucht auszudrücken und der kann's, dann wird man es auch bald spüren, von was er spricht. Auf jeden Fall wird er, wenn er fündig geworden ist, etwas anderes vertreten als ein Wischiwaschi-Christentum. Und dann sagt Paulus, und dann stellt euch das vor, was wir an diesem Gott haben, an welchem wir haben die Erlösung. Und wir nähern uns jetzt dem Punkt, an dem es dann im Kolosserbrief ums Eigentliche geht. Was haben wir denn eigentlich? Ich weiß nicht, könnt ihr das so sagen? Wir haben die Erlösung, natürlich. Sie werden das können, Sie sind ja zum Teil lange dabei. Aber ich lag vor 5 Jahren im Krankenhaus. Ich habe zum zweiten Mal damals gedacht, dass ich sterben muss. Ich kann nur sagen, was einem in diesen Phasen alles flöten geht, das ist ganz ungeheuerlich. Und auf was man dort reduziert wird und was das dann noch ist, was da übrig bleibt, wenn man mal die ganzen Kopfdinge abzieht, wenn man reduziert wird auf das, was zutiefst auf dem Grund der eigenen Seele lebt, da kommen aber Sachen raus, sage ich Ihnen. Ich habe gedacht, ich hätte schon vieles begriffen vom christlichen Glauben. Ich habe schon jahrelang von der Gnade als dem obersten Prinzip gesprochen. Und dass ein Mensch allein gerettet wird durch die Gnade, dadurch, dass Gott das will und wir tragen nichts dazu bei. Ich habe Vorträge gehalten über die Particula Exclusiva des reformatorischen Glaubens, dass wir allein durch Gnade, allein durch den Glauben, allein durch Christus, allein durch die Heilige Schrift Richtung Himmel zu bewegen sind. Und als ich dort lag und die Kräfte der Selbstbeherrschung waren nicht mehr da, da war alles weg. Alles. Da lag nur noch meine Seele ganz blank und die hatte Angst vor Gott. Das war noch da. Weil ich mich in Jahren überfressen habe an einem Glauben, der immer noch probiert, sich durch eigene Leistung vor Gott zu definieren. Und weil es immer auch Leute gibt, die mich in dieser Haltung des Glaubens bis heute unterstützen wollen. Was habe ich denn eigentlich? Ist das wahr, dass ich die Erlösung habe und wir und Vergebung der Sünden haben? Und könnten Sie darauf wetten, dass Sie geliebt sind? Leidenschaftlich geliebt sind vom Himmel und dass Gott keinen Moment lang damit Unterbrechung macht? Können Sie den Satz denken, ich kann nichts tun, damit ich die Liebe Gottes vermehre? Können Sie den Satz denken? Können Sie den Satz auch denken, ich kann aber auch nichts tun, um die Liebe Gottes zu vermindern? Bei der zweiten Hälfte des Satzes geht gewöhnlich irgendeiner auf mich los und erzählt dann irgendwas von der Sünde und was wir alles tun. Und fragt man dann nach der Sünde und dann kommt gewöhnlich so als Zeugniswort, ja, ich habe da mal neulich etwas über einen Bruder und sowas schlecht gedacht. Also ich wollte, das würde jetzt nicht auf Kassette aufgenommen, wer weiß, wo ich da hinkomme hier und was ich mir da alles für ein Zoris dann an den Hals hänge. Aber ich frage mich nur manchmal, was glauben manche Leute eigentlich? Dass sie wegen eines Gedankens, wegen eines, jetzt übertreibe ich mal ganz bewusst, wegen eines Sündleinchens, den heiligen Gott im Himmel, der seinen Sohn investiert hat und auf Golgatha hat kaputt machen lassen, der dort krepiert ist, dass mein Sündleinchen von ich habe einen dummen Gedanken gehabt über einen Bruder, dass das nochmal die Sache von Golgatha in Frage stellt, was glaubt ihr denn eigentlich? Und manche werden dann geknechtet unter diesen Gedanken und skrupulös in ihrem Gewissen. Nur weil ich selber in diesem Fahrwasser geprägt bin, nur daher habe ich die Leidenschaft, darüber zu sprechen. Und weil genau dieser Glaube, der auch noch das Sündleinchen bemüht ist zu vermeiden, um vor Gott endlich gut dazustehen, genau jener Glaube ist, der den Gott in seiner Größe, um den es im Kolosserbrief geht, aus den Augen verliert und der mir dann die pure, nackte Angst vor Gott präsentiert. Wenn es denn soweit ist, dass ich auf das gemindert werde, was ich nun wirklich bin, was wirklich in mir lebt. Erlösung heißt, durch das Blut des Lammes, durch das Blut des Gekreuzigten, durch das Opfer von Golgatha, ist der Mensch, der ihm glaubt, für Zeit und Ewigkeit aus allen Ansprüchen der Sünde, aus allen Ansprüchen des Teufels und aus allem Anspruch des Todes entnommen. Wer an den Gekreuzigten sich bindet, der ist frei. Der ist auch frei vom Zorn, sagt Paulus ausdrücklich. Der ist frei vom Gericht. Der ist frei aus der Macht des Satans. Der ist frei von der Macht des Todes. Er wird auch sterben. Er wird auch noch fallen in seinem Leben. Und manche erleben es an sich ja bestürzend oft. Er wird auch noch vor Gott antreten müssen, wenn es soweit ist. Er wird die Knie beugen wie die anderen alle, die vor ihm die Knie beugen. Aber das Evangelium sagt auch, und er wird durchgezogen. Er wird um Christi willen durchgezogen. Er ist frei für den Himmel. Dass ihr wachset in der Erkenntnis, ist sein Anliegen. Übrigens, dieses Anliegen, das hat auch sehr praktische Seiten. Wir wollen nicht vergessen, in allen Erweckungsgebieten sind auch Schulen entstanden. Weil Glauben und Leben danach und damit auch das Denken danach zusammengehören. Wachst in der Erkenntnis und dass ihr gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Das heißt also wenn das stimmt mit der Geduld und Langmut, dann wenigstens, das könnte heißen, wer wächst in der Gottesbeziehung oder in der Gotteserkenntnis, der überwindet im Lauf der Zeit aus purer Nähe zum Christus womöglich seine Kurzatmigkeit, seine Explosivität, auch seinen Jähzorn. Kann sein. Man muss das nur mal überlegen. Kann das sein, dass Menschen manchmal so pampig reagieren, weil sie einfach bestimmte Wege des Denkens und des Erkennens noch nicht gegangen sind? Und dass umgekehrt ein Mensch langmütig und freundlich wird, wenn er in seiner Glaubens- und Gotteserkenntnis reifer geworden ist? Ob das möglich ist? Ich frage nur mal. Von Albert Einstein wird mal berichtet, dass er mal ein Abendessen angenommen habe, bei dem auch der katholische Kardinal Faulhuber anwesend war. Und da konnte sich Einstein die Frage nicht verkneifen und hat über den Tisch rüber, sodass alle das gehört haben, Folgendes gefragt. Herr Erzbischof, wie wäre das, wenn ich, Albert Einstein, Ihnen mathematisch beweisen könnte, dass Ihr Glaube nicht stimmt, dass Ihr Glaube keine Basis hat? Und dann stand diese Frage so im Raum und die anderen Gäste am Tisch, die haben atemlos zugehört, das war ja auch eine Frechheit für sich, oder? So diesen katholischen Würdenträger da so in die Enge zu treiben, bloß weil er das bisschen Relativitätstheorie erfunden hat und so. Und da antwortete Faulhaber mit einem feinen Lächeln: Was ich dann machen würde, Herr Professor, da würde ich einfach abwarten, bis Sie Ihren Rechenfehler gefunden haben. Ich frage nur danach, könnte es sein, dass Menschen aufgrund einer größeren und weiteren Sicht, vor allem einer größeren und weiteren Sicht auf Gott und wer er ist für mich, dass sie einen längeren Atem kriegen können? Ich meine nur, wer genau weiß, dass 2 mal 2 = 4 ist, der muss sich ja auch nicht endlos aufregen über jemanden, der meint, das sei 5, oder? Ich lese weiter. Vers 12 und 13. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zu dem Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Obrigkeit. Exousias steht hier, das sind die Mächte, das heißt von einer Macht, wo man nicht durchfindet. Und er hat uns versetzt in die Herrschaft, griechisch Eisthen Basileian, in den Herrschaftsbereich, in das Königtum seines lieben Sohnes, in welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und nun kommt's. Davor steht ein Semikolon und jetzt geht's über Christus. Welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung? Und was jetzt passiert in diesen ganz dichten Worten ist Folgendes. Ich sage das jetzt mal so mit eigenen Worten. Und jetzt sieht Paulus, den Vorhang zur Seite, der hinter dem Kreuz steht, und macht eine weite Sicht frei und sagt: Und weil wir nun bisher vom Gekreuzigten gesprochen haben und dass dort alle Mitte ist, alle Welt entscheidet sich an diesem Gekreuzigten. Und Menschen leben an diesem Gekreuzigten und sie scheitern auch einmal an dem Gekreuzigten. Aber von dem Gekreuzigten her, wo sich alles konzentriert, will ich euch jetzt mal sagen, wie ich jetzt die Welt verstehe dahinter. Von der Versöhnung am Kreuz her will ich jetzt mal Welt deuten. Und dann sagt er den Satz: Denn durch ihn, durch den Gekreuzigten, da ist alles geschaffen. Alles geschaffen? Heißt das denn, dass gar nicht Gott die Welt geschaffen hat, sondern dass Christus das war? Und dann sagt Paulus: Nicht ganz. Das muss so verstanden werden: Gott hat durch Christus die Welt geschaffen. Ach, dann war also Christus der Nazarener an der Erschaffung der Welt beteiligt? Gott hat ihn da beteiligt? Ja. Durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Da muss ich das denken. Ich habe das irgendwie ganz anders gelernt. Durch ihn, durch Christus ist alles mitgeschaffen? Also die Bäume und die Naturgesetze und die Blumen und der Strom? Bäume und Blumen sind sichtbar, der Strom ist unsichtbar. Kann das sein? Hinter all diesen Größen steckt auch er, mein Herr? Soll ich das denken? Von ihm her kommen die Sterne und die Milliarden von Galaxien, die es gibt. In den letzten Tagen hatten wir manchmal, ach so, hier nicht, nee, ich war in Österreich, war ein bisschen hoch dort und da über den Wolken sieht man die Sterne intensiver. Da sieht man auch die Milchstraßen. Soll ich das jetzt denken, lieber Herr? Soll ich das denken, Paulus? Diese Milchstraßen haben alle auch mit meinem Jesus Christus zu tun, der für meine Sünden gestorben ist? Soll ich das denken, er hat den Kosmos mit seinen Sonnen und mit seinen schwarzen Löchern mitbegründet? Er? Also wenn ich den Paulus recht verstehe, sagt Paulus ja. Ja, dahinter steckt auch er. Der Kosmos kommt nicht irgendwoher, er kommt von ihm. Die Naturgesetze kommen nicht irgendwoher, sie kommen von ihm. Und die Welt wird auch nicht erhalten durch irgendwelche Mechanismen, magnetische Kräfte oder sowas. Sie wird erhalten durch ihn, meinen Herrn. Aus ihm kommt alles Leben. Unser herrlicher blauer Planet, auf dem wir leben, das kommt von ihm. Das steht hier im Kolosserbrief, Vers 16. Durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften. Ein Ausleger hat das zusammengefasst, das Wort Kyriotetes, in das Wort Mächtigkeiten. Wirtschaftliche Gegebenheiten sind manchmal Mächtigkeiten. Meine Gesundheit ist eine Mächtigkeit, Krankheit übrigens auch. Oder Fürstentümer oder Obrigkeiten heißt es hier. Man sagt, diese Begriffe umfassen verschiedene Gruppen von Engeln, die zum himmlischen Thronrat gehören. Also eine andere Art von unsichtbarer Welt. Und Paulus sagt, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Die Dinge, die er gibt, gibt es nur, weil es Christus gibt. Und ohne Christus gäbe es das nicht. Wenn einer seine Frau einsieht zu Hause, sie kommt von ihm. Also das kann ich ihm jetzt ausgesprochen gerne glauben. Und ich danke Gott dafür, dass es so ist. Darum sagen wir im Trauversprechen ja auch, wenn zwei heiraten, dass wir einander als Gabe Gottes gegeben sind. Und ob wir einander als Gabe Gottes ehren und lieben. Der andere kommt von ihm. Oder wenn ich meinen Puls fühle, vielleicht wollte er so ganz versteckt nebenbei mal tun. Wer seinen Puls fühlen kann, der Puls kommt von ihm. Hinter meinem Puls steht seine Macht. Neulich gab es im Fernsehen eine Originalübertragung, eine Live-Übertragung einer Herzoperation. Also dieser zuckende Klumpen in meinem Körper da, das kommt von ihm, das hat mit ihm zu tun, auch dass er schlägt. Dahinter steht er, Herzschlag für Herzschlag. Dieser Jesus ist größer, als wir ahnen. Ihm gehören die Zeiten und die Geschichte. Und dann sagt jemand, ja nun, aber kann man das wirklich so groß denken? Also ich meine mal, gehört auch Putin ihm und Kohl oder wie der andere Kanzler nach ihm heißt? Wer ist Putin? Wer ist Kohl? Mit dem Kolosserbrief gesprochen, sie sind alle unter ihm. Er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und da wollte ich das nur sagen und unterstreichen, bevor einer von uns durch irgendeine Nächste der Nachrichten oder durch eine Entscheidung, die irgendwo gefällt wird oder durch eine Katastrophe, die irgendwo passiert, wieder in eine persönliche Panik gerät, versuch's doch mal festzuhalten. Es ist alles unter ihm. Sagt jemand, sowas zu glauben, das ist aber eine große Zumutung. Da kann ich nur sagen, ja und? Es ist wahr, der Glaube ist eine Zumutung manchmal. Schon. Aber ist es nicht auch in ganz anderen Themen eine Zumutung? Also wenn ich an einen Gott glauben soll, den man in Jahr und Tag nicht sieht, ist das keine Zumutung? Es ist keine Zumutung zu glauben, dass dieser Gott, der ein eigenes Werte- und Rechtssystem hat, für mich, der ich seine Prinzipien nicht halte, seinen eigenen Sohn hingibt, der für mich stirbt, als wäre er der gemeinste Schweinehund, der je gelebt hat? Ist das keine Zumutung, das zu glauben? Tja. Und dass ich nur selig werde, wenn er, ausgerechnet er, für mich eintritt, er, der ohne Sünde war und an dem ich schuldig geworden bin? Und dass er die einzige Macht in der Schöpfung ist, die wirklich zählt? Sollte es irgendwelche Mächte außer ihm noch geben, dann müssen sie alle nach seiner Pfeife tanzen. Alle. Das zu glauben ist eine Zumutung. Aber warum nicht? Mein Glaube sagt, Herr, mein Herz übersieht das nicht. Mein Verstand fasst das nicht. Aber mein Herr, ich will dir ja auch glauben. Also, das sagt man jetzt nach guter Manier von Gottesdienst im Grünen. Die Pfarrer, die Gottesdienst im Grünen halten, die kriegen immer beigebracht, was macht man denn, wenn irgendwann eine Sirene ertönt? Und dann werden die Leute, die zuhören, dann da sofort unruhig und dann soll der zuständige Pastor sagen, also ich will Ihnen nur mal sagen, die Sirene, die heult jetzt nicht, weil es bei Ihnen zu Hause brennt. Und sollte es je bei Ihnen zu Hause doch brennen, kommen Sie sowieso zu spät. Also lassen wir es hier auch. So, ich überspringe etwas, gehe weiter. Mit dem Kolosserbrief spreche ich von einem Glauben. Ich mache noch einen Einschub, gell? 18 Uhr Abendessen. Kenne ich. Ja. Ist überall 18 Uhr Abendessen. Ja. Wir sprechen von einem Glauben an einen kleinen Nazarener, der ein Gigant ist. Davon hat es der Kolosserbrief. Er hat alles in seiner Hand. Alles. Und jetzt fängt ein geheimer Jubel an in diesem Brief. Und je mehr dieses Wort an mich und am besten noch in mich hineinkommen darf, desto wohler wird mir dabei. Er hat alles in seiner Hand. Wenn das stimmt, was ich jetzt sage, dann kann mit dieser Aussage des Kolosserbriefs ein Mensch wohl ein Leben lang bestehen, das behaupte ich. Und er braucht sich dieser Auskunft dann auch keinen Augenblick zu schämen. Nicht vor Völkern, nicht vor anderen Menschen, nicht vor Mächtigen und vor keiner Fernsehkamera. Mit dieser Nachricht, ich bin durch das Blut Jesu Christi und durch den Glauben und das Vertrauen an meinen gekreuzigten Herrn, des höchsten Herrn Eigentum, und das lässt er sich nicht mehr nehmen. Mit dieser Auskunft kann man vor der Hölle bestehen. Und damit, mit dieser Botschaft, bekomme ich aus der Ewigkeit das Echo, wenn du es auch nur bruchstückhaft erkannt hast, es ist doch wahr, Es ist doch wahr. Und der Chor der Milliarden Engel nickt dazu in meiner Fantasie und sagt, es ist wahr, es ist wahr, es ist wahr. Es soll geglaubt werden. Größeres als der Christus ist nicht zu denken. In ihm ist alles begründet, in ihm wird alles erhalten. Und durch ihn wird auch alles vollendet. Aus diesem Grund konnte ein Bonhoeffer einen Satz sagen, den viele Christen noch nicht mal andenken können. Den können sie auch noch nicht mal recht lesen. Den können sie nur mit einem Auge ganz von der Seite lesen. Bonhoeffer hat mal gesagt, das wäre sein Glaube, den er aus dem Tiefsten gewonnen hat. Aus dem Tiefsten, das heißt aus dem KZ, aus dem Todeslager und vor seinem Sterben, wo man keinen Plausch mehr macht. Hat Bonhoeffer gesagt, ich glaube, dass Gott auch aus dem Bösesten Gutes machen kann und will. Und dass es ihm nicht schwerer ist, aus unseren Fehlern und Sünden und Schwächen etwas Gutes zu machen, als aus unseren vermeintlichen Wohltaten, die wir irgendwo gemacht haben. Aber das muss man erst mal denken können. Das hängt auch mit dem Gottesbild zusammen. Traue ich das meinem Gott zu, dass er sowas fertigbringt? Er ist das Ziel aller Dinge. Das wird man auch auf der Lahö gut verstehen. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, heißt es Vers 18. Das bedeutet in unserem Zusammenhang, wie das alles hingehört und was ich da jetzt alles sage und dass der Christus größer ist als Putin und Kohl zusammen und das alles. Und dass das alles so gehört und dass er über den Kosmos ist. Das weiß eigentlich nur die Gemeinde zu sagen. Das Haupt gehört zum Leib. Wie zu denken ist, bestimmt das Haupt. Das Haupt. Darum wissen nur die Christen in dieser Welt, wie das alles zusammengehört. Mit den Naturgesetzen und mit Christus und so weiter. Dies sagt Paulus. Das sagt die Heilige Schrift. Ein Mediziner kann unter Umständen vieles erkennen. Und ich bin herzlich dankbar für gute Ärzte, die es gibt. Ich denke nicht daran, was manche Christen machen, das irgendwie gering zu schätzen. Nein, meine Güte, ich bin froh, dass es gute Ärzte gibt. Aber ich bin überhaupt nicht bereit, auch Medizinern eine göttliche Majestät zuzuerkennen. Ein Mediziner weiß vieles zu beschreiben, aber er weiß zum Beispiel nicht, was Erotik ist. Also er kann biochemische Abläufe beschreiben, wird gehen. Er kann auch irgendetwas sagen, wie das ist, wenn da die Großhirnrinde irgendwie erhitzt wird in den frühlingshaften Emotionen, wenn bei einem der Gaul durchgeht, weil er die Tussi seiner Träume entdeckt hat. Aber wo das alles herkommt, das lässt sich mit der Beschreibung eines innerkörperlichen Ablaufs ja nicht endgültig sagen. Die Christen können da schon eher etwas sagen. Sie wissen zumindest auch die Erotik. Das hat mit meinem Herrn zu tun. Das kommt auch von ihm. Und Sexualität. Keiner kann sagen, wo diese Urkraft herkommt, die auch eine zerstörerische Kraft hat. Und wer hätte nicht schon auch unter seiner Sexualität gelitten? Elias Schrenk hat mal gesagt, wenn es noch eine zweite Urkraft in unserem Leben gäbe, wie die Sexualität, dann würde kein Mensch selig werden. Tja. Da haben ja manche auch was durchgemacht. Das ist ja nicht so einfach. Aber wie anders ist das, das einmal glaubend sagen zu dürfen, mein Herr, ich danke dir, meine Sexualität kommt von dir. Dann hat das auch mit dir zu tun, wie ich in diesem Kraftfeld nun bestehe, auch wie ich falle, auch wie ich wieder aufstehe und wie ich auf jeden Fall in den Himmel komme damit. Das hat mit dir zu tun. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allen Dingen den Vorrang habe. Wörtlich, damit er in allen Dingen die Nummer eins sei. Daher kommt das Thema. Die Nummer eins kann niemand toppen. Und die Frage ist, können Sie das glauben? Kannst du ihm das glauben, dem Paulus ebenso wie dem Christus? Und wenn jetzt einer sagt, ja, das glaube ich ihm. Er ist das Größte. Und dem gehöre ich. Und der hat mich. Und ich habe um Golgathas Willen ein Recht auf ihm. Dann kommt ein Doppelpunkt. Und dann die Frage, und was folgt jetzt daraus? Was folgt daraus? So, jetzt würde ich gern lesen 19 bis 23, aber mache ich nicht. Ich fahre fort in Kolosser 2, Vers 1. Ich habe da noch was zu sagen. Ich will euch aber wissen lassen, sagt Paulus 2,1, welch großen Kampf ich habe, wenn ich das alles sage, um euch und um die zu Laodicea und um alle, die meine Person von Angesicht nicht gesehen haben, dass ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses. Synesis steht hier, das ist Einsicht oder Urteilskraft. Zu erkennen dieses Geheimnis Gottes, Christus, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und dann fährt er fort, Vers 4. Ich sage euch aber, dass euch niemand verführe mit vernünftigen Reden, wörtlich, dass euch niemand auf Scheinlogiken bringe, dass euch niemand hinschwätze auf eine Ebene, wo ihr nicht hingehört. Es gibt nämlich eine Art von Reden, die ist vernünftig, aber sie verführt. Sie ist gegen die Heilige Schrift. Es gibt übrigens auch eine Frömmigkeit, die ist gegen die Heilige Schrift. Das gibt's auch. Seht zu, dass euch niemand verführe. Da steht das griechische Wort Synagogein, als Beute fangen und wegführen in die Sklaverei, meint das. Seht zu, dass euch niemand als Sklaven abschleppe, durch Philosophie und leeren Betrug nach der Menschenlehre, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß, denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Aus diesem Satz haben einige Christen dann gemacht, man solle sich vorsehen vor aller Philosophie, aber das steht hier nicht. Hier steht, dass man nicht durch eine Weisheit verführt wird, die die Versöhnung durch Christus begrenzt. Wer die Christusversöhnung auf den Menschen begrenzt, der treibt zum Beispiel christliche Philosophie, aber eine schreckliche. Die Versöhnung muss auf den gesamten Kosmos gedacht werden. Der gesamte Kosmos hat nämlich mit dem Christus zu tun. Und die Frage ist also, was folgt jetzt daraus? Und jetzt überziehe ich einmal und sage das, oder ich sage das ganz weit hinausgelehnt. Das heißt dann Folgendes. Außerhalb von Christus gibt's nichts mehr. Seit Golgatha ist alles in Christus versöhnt. Alles. Wer darum sagt, Christus und ich, das ist die Hauptsache, der sagt nicht alles. Und er hat nicht begriffen, was Versöhnung ist in ihrer Ausdehnung. Versöhnung heißt, im Kreuz hat Christus alles unter seine Versöhnung genommen. Da ist nichts mehr, was nicht zu ihm gehörte, von seinem Beschluss her. Es gibt noch nicht einmal, wahrscheinlich gibt es noch nicht einmal mehr etwas in dieser Welt, das nicht zu ihm gehören will. Dem muss man auch nachdenken. Dahinter steckt, wenn ich das jetzt anklicken würde und die Untertitel entfalten, dahinter steckt eine große Tiefe und alte christliche Erkenntnis, dass ein jeder Mensch in sich eine unglaubliche Sehnsucht nach Gott hat. Und für uns in unserem Missionswerk ist das eine Begründung der Mission. Eine. Nicht noch verpflichtender ist, dass Christus uns zur Mission sendet. Aber eine Hilfe ist es, zu denken, dass sich in den ganzen Verzerrungen des Lebens, auch unserer Gesellschaft, auch unserer Mitmenschen, die nichts von Gott wissen wollen, eine Sehnsucht nach Gott findet, eine Sehnsucht nach der ewigen Heimat. Einer hat mal gesagt, das findet sich selbst bei denen, die vor lauter Unruhe von einem Erdteil in den anderen reisen. Heute auf den Malediven, morgen in Portugal, übermorgen in Sibirien oder sonst wo. Um die Welt zu sehen und nicht zur Ruhe kommen. Dann hat Reinhard Deichgräber gesagt, und sie ahnen und lesen es nicht, dass in dieser Suche die Suche nach der ewigen Heimat steckt. Unsere Heimat ist im Himmel, das ist es. Und dass es nur einen Menschen braucht, der diese Suche einmal hermeneutisch bedenkt. Das heißt, der zu sagen weiß, was da einer sucht. Und wenn man diese Linie ausziehen will, dann heißt dies, dann gehören auch die gegenwärtigen Wirtschaftsmächte mit ihren zerstörerischen Ausläufern, aber sie gehören in die Wirklichkeit des Christus hinein. Es gibt keine Wissenschaft, die nichts mit Gott zu tun hätte. Auch der Wissenschaftler arbeitet nur an der Schöpfung Gottes. Aber die Schöpfung Gottes gehört Gott. Die Psychologie kann nur analysieren. Sie kann analysieren, was sie will. Aber sie kann auch nur analysieren, was da ist. Sie kann immer nur in den Strukturen der Schöpfung forschen. Und die Folge heißt, wenn das alles so stimmt, dann brauche ich mich eigentlich vor der Welt nicht mehr zu fürchten, denn die Erde ist des Herrn und alles, was darinnen ist, wie es schon im Psalm heißt. Und dann bedeutet das, wo immer ich hingehe, ich betrete immer Land des Herrn, und wo ich es im Glauben betrete, wird es voller Entdeckungen sein können. So kann ich mich in dieser Welt auch freuen, wie es sich gehört. Vielleicht spürt er, oder da kann jetzt wieder irgendjemand nicht mit. Einem Amerikaner dürfte ich das jetzt vielleicht nicht sagen. Hoffentlich ist keiner hier. Wir haben Missionsgebiete, die sind amerikanisch geprägt. Da darf man keinen Wein trinken. Wenn ein Missionar aus Deutschland eine Flasche Wein mitgebracht bekommt und er bewahrt die in seinem Flur auf und die steht dann da, dann kann der packen. Kann ich euch sagen. Geht das nicht. In anderen Gegenden darf dies und jenes nicht gemacht werden, nicht geraucht werden oder nicht getanzt werden, was alles so gibt. In unserem Mikrokosmos in Deutschland, da geht es dann manchmal von Region zu Region verschieden. Wenn ich das alles recht verstehe im Kolosserbrief, darf ich auch Wein trinken. Denn Wein erfreut des Menschen Herz. Dass dies für einen Alkoholgefährdeten anders zu lesen ist, das versteht sich von selbst. Aber auf keinen Fall kann es heißen, dass ich künftig die ganze Welt als alkoholgefährdet anzusehen habe. So ist eigentlich nicht die Frage, ob ein Christ Wein trinken darf, um jetzt nur dieses Beispiel zu nehmen, das ist wahrscheinlich relativ harmlos. Ist nicht die Frage, ob ein Christ Wein trinken darf, ist höchstens die Frage, welchen Wein? Und dass es ein guter Wein ist. Weil es gibt ja auch Weine, die machen sauer, aber den können ja die Heiden trinken. Und ein Christ darf auch das Spiel schätzen. Ich meine jetzt damit ja nicht unbedingt das Glücksspiel, obwohl ich, also ehrlich gesagt, ich habe mir schon manchmal überlegt, ist das jetzt eigentlich wirklich verboten? Ich brauche dringend Geld. Also ich brauche auch Geld, ich muss meinen Ruhestand jetzt irgendwie anfangen. So, Mann, ich muss mal irgendwo wohnen. So, jetzt ist es denn jetzt besser? Jetzt habe ich also einen Kredit aufnehmen müssen und bezahle den da mühsam ab. Die Bank verdient sich an mir dumm und duppig. Und so hätte ich jetzt nicht auch mal, sagen wir mal, für ein halbes Jahr testweise Lotto machen können? Why not? Oder so. Ich weiß auch nicht. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Überhaupt Formen des Spiels. Ich weiß noch, welch ein Stirnrunzeln das hervorgerufen hat, als ich als Gemeindepfarrer vor Jahren in den Fußballverein eingetreten bin. Also der Ausgangspunkt war, ich habe nach einem bestimmten Menschen gesucht. Den fand ich nur auf dem Fußballplatz. Der war nur dort. Der ging nur zum Essen heim. Und dann bin ich da eingetreten. Und habe bei den alten Herren da mitgekickt. Ja, ich war schon über 30, oder? Und dann haben die Frommen in der Gemeinde auf einmal ein Problem gekriegt. Nein, nicht, dass sie sich vorher Gedanken gemacht hätten um die Seligkeit der Fußballer in unserem Verein. Nee, das war nicht der Fall. Sie haben jetzt erst ein Problem gekriegt, als der fromme Pfarrer bei den Fußballern mitgemacht hat. Und dann kamen die alten Fragen auf einmal wieder hoch. Ist das nicht doch ein bisschen zu liberal? Und ob er es nicht mit seinem Glauben doch ein wenig zu lax nimmt? Wenn es dann wieder morgens um 6 gewesen ist und man hätte noch ein paar Fromme brauchen können, die am Altar dort die Knie beugen, um für die Gemeinde zu beten, da haben die Frommen gepennt. Aber wenn es darum ging, ganz hell wach zu werden, wenn der Pope kicken geht am Mittwochabend, da waren sie auf einmal auf der Matte. Ich kann am Rande nur sagen, es ist nur Gutes entstanden damals draus, nur Gutes. Meine Fußballkameraden haben, ich habe nie was gesagt darüber. Die haben nur um meinetwillen das Fluchen auf dem Platz unterlassen. Und einmal hat dann einer gesagt, also ich weiß ja, warum du kommst, also wir Fußballer sind alle per Du. Ich weiß ja, warum du kommst, du willst, dass wir in die Kirche kommen. Und dann hat er gesagt, aber ich komme nicht am Sonntagmorgen, ist der einzige Tag, wo ich ausschlafen kann. Und dann fügt er noch hinzu, aber wenn du am Sonntagabend einen Gottesdienst beginnst, dann kommen wir. Das war dann der Beginn vom Abendgottesdienst. Und dann sind beim Abendgottesdienst auch nicht unbedingt die Frommen gekommen. Aber zwei Reihen Fußballer waren immer da. Oder wenigstens in den Anfängen. So, der Christ kann die Welt angehen. War das das Warnsignal? Ja. Damit habe ich jetzt was Entscheidendes auch gesagt. Ich höre jetzt einfach auf. Und danke einfach.